SWR 2 Forum.
Eine Dosis Freiheit, der Streit um Grundrechte für Geimpfte, das ist unser Thema. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Schon ab Sonntag könnten für vollständig Geimpfte und Genesene die strengen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen wegfallen. Das betrifft, Stand heute, rund 10 Millionen Menschen in Deutschland. Bei Treffen mit anderen Haushalten werden sie dann nicht mitgezählt, können ohne Corona-Test zum Friseur oder einkaufen gehen. Nach Bundeskabinett und Bundestag entscheidet morgen auch der Bundesrat über die neue Verordnung. Ist das ein erster deutlicher Schritt Richtung Normalität? Oder sorgen Freiheiten für Geimpfte und Genesene bei den pandemiemüden Deutschen für Impfneid und Missgunst? Wie lebt es sich in einer Gesellschaft, in der Freiheitsrechte vom Impf- und Immunitätsstatus der Bürgerinnen und Bürger abhängen? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum, und zwar mit Marie-Luisa Frick. Sie ist Professorin für Philosophie an der Universität Innsbruck, mit dem Historiker Dr. René Schlott in Berlin und mit Professor Wolfram Henn, Humangenetiker an der Universität des Saarlandes und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Ja, Herr Henn, es sieht jetzt alles danach aus, dass auch der Bundesrat morgen den Weg frei macht für die angesprochenen Lockerungen. Reicht das aus, was da an Grundrechten für Geimpfte und Genesene zurückgegeben wird?
Wir sind auf einem ja schon lange absehbaren schrittweisen Weg in die Rückgewährung der zeitweise entzogenen Freiheiten. Von daher läuft alles sozusagen nach Plan. Es hätte etwas schneller laufen können. Wir sind genau dort, wo wir im Moment nur sein können, nämlich gemäß dem Stand der aktuellen Wissenschaft davon ausgehend, dass die zweimal Geimpften wirklich keine Viren mehr weiter verbreiten, dann diese als nicht mehr gefährlich einzustufen. Und dann haben sie, so wird es der Gesetzgeber tun, dann auch wieder diejenigen Rechte zu bekommen, die ihnen von Natur aus zustehen.
Hätte es sogar noch ein bisschen weitergehen können für Ihren Geschmack?
Wir müssen da schon ein bisschen vorsichtig sein. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Wir müssen auch ein bisschen die Solidarität der Menschen emotional nicht überbeanspruchen, auch wenn das Recht es hergeben würde. Also Maskenpflicht und Abstandswahrung, das sollten wir alle noch einige Zeit aufrechterhalten. Aber die harten Einschränkungen, die objektiv nicht mehr nötig sind, die dürfen und müssen wir jetzt auflösen.
Ja, die rechtliche Seite ist die eine, Sie haben es angesprochen, die gesellschaftliche Solidarität die andere. Darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Frau Frick, nach holprigem Start geht es mit den Impfungen jetzt zügig voran. Die Gruppe der vollständig Geimpften wächst von Tag zu Tag. Wie schätzen Sie das ein? Sind die geplanten Lockerungen der Bundesregierung jetzt mehr als bloß Symbolpolitik, also ein echtes Signal zur Rückkehr in die Normalität?
Ich denke, für viele Menschen werden diese in der Schutzausnahmenverordnung vorgesehenen Lockerungen tatsächlich eine bedeutende Erleichterung ihres Alltages bringen. Ich würde gern trotzdem einen Punkt schon betonen. Herr Professor Henn hat gemeint, dass oder wenn von diesen Personen wirklich keine Verbreitungsgefahr mehr ausgeht. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Also man sollte der Öffentlichkeit, und so ist es auch in der Verordnung sehr vorsichtig formuliert, nicht signalisieren, dass geimpfte Genesene tatsächlich überhaupt keine Gefahr mehr für andere, ganz konkret für Nicht-Geimpfte darstellen. Das heißt, einerseits haben wir jetzt wirklich die Möglichkeit, ein bisschen Normalität, eine Verschnaufpause im Sommer, vielleicht wirklich das Ende dieser Pandemie vor Augen. Aber wir sind noch nicht in einer Situation, wo wir das aus Sicht der Wissenschaft ganz klar ausschließen können, denn diese Situation ist im Fluss, Stichwort Mutationen, Varianten und weitere Dinge, die einfach derzeit noch, so nennt es das ECDC, einfach eine Limited Evidence darstellen, eine begrenzte Evidenz, dass tatsächlich von Geimpften weniger Gefahr ausgeht, aber eben keine Gefahr ist es nicht.
Also etwas vorsichtiger Ihre Einschätzung, Herr Schlott. Je größer die Zahl der vollständig Geimpften allerdings wird, desto größer wird ganz offensichtlich auch der politische und auch der rechtliche Druck, diese Geimpften von den strengen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen zu befreien. Können Sie andererseits verstehen, wenn sich Millionen Nicht-Geimpfte über solche, wie einige ja auch sagen, Privilegien ärgern?
Das kann ich verstehen, auch wenn ich das bezweifle, dass es tatsächlich so ist. Also Neid ist ja keine Kategorie, mit der man Grundrechte gewährt oder entzieht. Auch zwangsweise Solidarität ist keine solche Kategorie.
Es gab ja immer noch diese Umfragen, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, dass eine Mehrheit der Deutschen gegen die Rückgabe der Grundrechte für Geimpfte war lange Zeit.
Auch das spielt überhaupt keine Rolle für die Gewährung oder Nichtgewährung von Grundrechten, ob sich eine Umfragemehrheit oder eine Umfrageminderheit dafür ausspricht. Grundrechte sind unveräußerlich, sie sind nicht konditionierbar. Sie hängen nicht davon ab, ob in Umfragen es dafür eine Mehrheit gibt oder eben nicht, sondern sobald von Menschen keine Gefahr mehr ausgeht, haben sie alle ihre Grundrechte zurückzubekommen. Deshalb ist mir eigentlich die heutige Verordnung tatsächlich nur, erscheint mir eher wie ein Feigenblatt, das man jetzt schnell zusammengezimmert hat, um eben möglichen Gerichtsentscheidungen vorzubeugen und da Handlungsvollmacht sozusagen zu zeigen von Seiten der Politik, bevor Gerichte dann darüber entscheiden und die Grundrechte zurückgeben. Wir müssen ja uns noch mal vor Augen führen, die Verordnung, die heute im Bundestag beschlossen ist, die sieht ja nur erst einmal vor die Gleichstellung von Geimpften und Getesteten. Das halte ich für eine Selbstverständlichkeit, dass das überhaupt diskutiert werden muss und in eine Verordnung geschrieben werden muss, ist schon ein Armutszeugnis für das Ansehen unserer Grundrechte. Und dann gibt es einige Ausnahmen, Sie haben es eben genannt, die Kontaktbeschränkungen, die Ausgangssperre, Quarantäne, bestimmte Quarantänepflichten fallen für Geimpfte weg. Und es gibt noch eine Ausnahme für den Individualsport. Also wir sehen, sind sehr begrenzte Dinge, die hier überhaupt zurückgegeben werden. Und von daher wünsche ich mir auf jeden Fall einen größeren Schritt. Und das wird man auch nicht mehr lange durchhalten können. Man sieht da jetzt an der Dynamik, die das Ganze gewonnen hat, auch wie groß der Druck ist, hier doch zu handeln.
Und dieses neue Tempo gibt möglicherweise Ihrer Argumentation recht, Herr Schlott. Wie sehen Sie das, Herr Henn? Möglicherweise doch eher eine politisch-taktische Entscheidung, nur um möglichen Gerichtsbeschlüssen zuvorzukommen?
Ich sehe da gar keinen Widerspruch, denn die Politik will genau das, was die Öffentlichkeit auch will. Gerade schon in der Nähe einer anstehenden Wahl käme niemand auf die Idee, Möglichkeiten, Grundrechte zurückzugeben, in irgendeiner Weise zurückzuhalten. Aber die Politik weiß natürlich, die Uhr tickt. Und wenn sie nicht schnell tätig würde, dann würde das an die Gerichte gehen. Und diesen Ärger wollen sich aus guten Gründen alle ersparen. Also ich sehe das ganz entspannt. Und das Tempo ist ja aus meiner Sicht ein gutes Zeichen, dass man jetzt auch gemerkt hat, wie schnell man reagieren muss und kann. Das sind ja durchaus auch Trägheiten im Gesetzgebungssystem aufgelöst worden. Wer hätte sich das vor einem Jahr schon vorstellen können, dass innerhalb einer Woche ein komplettes neues Verordnungs- bzw. sogar Gesetzespaket so auf die Schnelle durch alle Instanzen geht. Also ein bisschen was Positives haben wir aus der ganzen Problematik schon gelernt.
Ja, und Frau Frick, was würden Sie sagen aus rechtlicher Perspektive? Wie juristisch wasserdicht, so nenne ich es mal, ist das denn, dass Einschränkungen oder eben jetzt die Rückgabe von Grundrechten an den Impfstatus einer Person geknüpft werden?
Ich bin keine Expertin für das deutsche Verfassungsrecht, aber es erscheint mir die Argumentation schlüssig zu sein, zu sagen, wenn wir irgendwo Eintrittstests verlangen in Form dieser Antigen-Schnelltests und Geimpfte nach derzeitigem, vorläufigem Wissensstand zumindest nicht ansteckender sind als diese Schnelltest-Getesteten, dass man diese dann gleich behandelt, ist tatsächlich eine Konsequenz, die man tragen muss. Die Frage ist, wo wird man diese Tests nach wie vor verlangen? Und wird man diese Tests so breitflächig verlangen gesellschaftlich, dass damit auch vielleicht ein Druck erzeugt wird auf Personen, die sich bisher noch nicht entschlossen haben, sich impfen zu lassen? Das sind dann sicher auch heikle Fragen.
Da kommen wir zum Stichwort Impfpflicht. Das werden wir später diskutieren. Noch einmal nachgefragt, wird das umgekehrt Ihrer Meinung nach einer möglichen Überprüfung durch das Verfassungsgericht standhalten?
Ich bin da absolut zuversichtlich. Das Verfassungsgericht ist ja seiner Aufgabenstellung nach immer auf der Seite der Individualfreiheiten und im Zweifel wird es eher mehr Anlockerungen verlangen wollen, als die Gesetzgebung es geliefert hat. Also ich sehe da eigentlich keine Konflikte, eben deshalb, weil man so schnell reagiert hat. Aber das wird nicht der Endpunkt sein, sondern man wird auch schnell die Dinge weiterentwickeln müssen.
Und was ist Ihre Einschätzung? Ich hatte Herrn Schlott ja gerade schon ein bisschen auf diese Umfragen noch vor einigen Wochen hingewiesen. Da hat sich oder es scheint sich zu kippen, die öffentliche Meinung in einer aktuellen Umfrage vom 26. April des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Da stimmte eine knappe Mehrheit, 56%, für Lockerungen für Geimpfte. Das war vorher noch genau umgekehrt. Was meinen Sie? Legen die Deutschen gerade ihren Impfneid ab, diesen sprichwörtlichen? Für wie solidarisch halten sie die nicht geimpfte Mehrheit?
Ich glaube schon, dass man jetzt den Duft der Freiheit wieder riecht und daran Gefallen findet. Es gibt natürlich Reibungen, aber ich halte die große Mehrheit der Bevölkerung schon für klug genug zu wissen, dass die Verzögerung, die jetzt für einzelne Bevölkerungsgruppen, die eben noch nicht priorisiert gewesen sind, noch weiter gelten, dass das nicht auf irgendeinen bösen Willen zurückgeht, sondern schlicht und einfach darauf, dass die Impfstoffe eben noch nicht durchweg zur Verfügung stehen. Und die Öffnungen, die jetzt anstehen, da werden wir sicher gleich auch noch drauf kommen, sind dann hilfreich. Bislang ist es transparent abgelaufen. Dann werden wir diese Transparenz durchhalten und den Leuten kenntlich machen, dass es hier keine Böswilligkeiten und keine unnötigen Bürokratien gibt, dann baue ich auch auf Akzeptanz.
Mit dem Impfen geht es ja jetzt merklich richtig gut voran, möglicherweise sogar weltweit. US-Präsident Joe Biden hat gestern für einige etwas überraschend gefordert, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe freizugeben. Gesundheitsminister Jens Spahn möchte die Priorisierung für AstraZeneca aufheben. Kanzleramtschef Helge Braun hält es für möglich, dass bereits im Juli alle Erwachsenen in Deutschland ein Impfangebot erhalten haben.
Ja, also für mich kommt die Debatte um diese Normalisierung für Geimpfte tatsächlich eigentlich zu spät. Wir wussten ja, dass die auf uns zukommt und ich staune eigentlich darüber, auch mit Blick auf das Ausland, wo die Debatten ja wie etwa in Österreich schon seit Wochen laufen, wir erst so spät jetzt darüber sprechen. Also ich begrüße natürlich den Fortschritt dieser Impfkampagne und eben auch die Möglichkeiten jetzt Priorisierung aufzuheben, AstraZeneca für alle Menschen freizugeben, die sich impfen lassen möchten. Ich will aber nochmal darauf hinweisen, dass es sich beim Bundestag um eine Verordnung handelt. Also die Menschen müssen nicht zum Verfassungsgericht gehen, um dagegen vorzugehen, wenn sie nicht damit einverstanden sind, sondern können tatsächlich die Verwaltungsgerichte anrufen und dass diese Verordnung des Bundestages ausdrücklich vorsieht, dass die Bundesländer auch weitergehende Normalisierungen, ich spreche bewusst nicht von Lockerungen, sondern von Normalisierungen, vornehmen können. Das ist vielleicht etwas, was jetzt abzuwarten gilt, ob einzelne Bundesländer, in denen auch die Inzidenzzahlen geringer sind, dann noch weitergehende Lockerungen und Normalisierungen für Geimpfte dann auch tatsächlich umsetzen.
Was meinen Sie, Frau Frick, Normalisierung für Geimpfte, wenn man das jetzt schnell und weit öffnet, könnte das dazu führen, dass auch der nicht geimpfte Teil der Bevölkerung es etwas lockerer angehen lässt?
Ja, das ist die Frage, welche Signale man sendet. In der Verordnung selbst wird gesprochen von zukünftigen, weitergehenden, ausdifferenzierten Erleichterungen und Ausnahmen. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, ausdifferenziert. In welchem Kontext brauchen wir nach wie vor welche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen? Und ein Punkt ist natürlich schon, also wenn wir jetzt an die ganz Jungen denken, ja, also auch an die unter 16, die derzeit nicht geimpft werden können, welche Signale senden wir an die? Und ich habe schon die Befürchtung, dass man vielleicht ja Anreize setzt, dass Menschen sich dann vielleicht impfen lassen. Das wäre ja nicht so schlecht, ist vielleicht problematisch, aber wäre gut. Aber dass man auch gerade bei jungen Menschen Anreize setzt, sich einfach die Infektion zu holen, um damit dann einen genesenen Ausweis zu haben. Also man muss dann schon auch komplex kommunizieren, ja, und durchaus auch in beide Richtungen. Also einerseits freut euch über diese Öffnungen, nützt diese Freiheiten, wir werden, soweit es geht, diesen Weg verfolgen. Aber bitte vergesst nicht, wir haben Gruppen, die können sich nicht impfen lassen. Wir haben Gruppen, die sind nach wie vor nicht geimpft, obwohl sie es möchten. Und wir müssen dynamisch diese Situation immer weiter mitbedenken, wie sie sich entwickelt.
Frau Frick, da haben Sie gerade was Gutes angesprochen, dass wir nämlich jetzt in der Lage sind, Menschen zu impfen, die starken Beschränkungen unterliegen, auch was ihre langfristigen Lebensperspektiven angeht. Und ich denke da jetzt an die Bildung. Ich glaube, jetzt ist das der Zeitpunkt gekommen, wo wir dann auch ein positives Signal gerade an die Jungen setzen, die eben seit anderthalb Jahren, und das ist gefühlt für junge Leute eine besonders lange Zeit, eben in den Beschränkungen gewesen sind. Wir haben jetzt die medizinisch priorisierten Gruppen durch. Und ich finde, wir müssten jetzt mit positiven Signalen, mit praxisrelevanten Lockerungen, dann jetzt an die Studierenden ran und an die Schülerinnen und Schüler, die in den entsprechenden impffähigen Altersgruppen sind und denen jetzt eben, bevor einfach die Tore für alle aufgemacht werden, mit Programmen dann Impfungen wirklich ganz nah zu bringen.
Lassen Sie uns auch noch mal konkreter über diese Bevölkerungsgruppe wirklich sprechen. Ich möchte vorher noch mal jetzt bei den bevorstehenden Normalisierungen, wie Herr Schlotz sie nennt, oder Lockerung bleiben, nämlich was die ganz konkrete praktische Umsetzung anbelangt. Es gab ja verschiedene Vorstöße in diesen Pandemiezeiten, die hatten eine hehre Absicht zur Eindämmung des Infektionsgeschehens, waren aber praktisch eigentlich nicht zu kontrollieren. Also zum Beispiel die Idee, man dürfe sich nicht mehr als 15 Kilometer vom eigenen Wohnsitz entfernt aufhalten. Sind wir jetzt wieder an einem ähnlichen Punkt, also beispielsweise eine Gruppe von 10 Leuten auf dem Balkon im Park? Wer kontrolliert da, wie viele davon geimpft, wie viele genesen sind oder wie viele nichts davon, Herr Schlott?
Also ich hoffe da tatsächlich auf Augenmaß und auf keinen Ausbau eines Polizeistaates, der jetzt also dann tatsächlich eine solche Gruppe dann durchkontrolliert und schaut, ist der Impfstatus tatsächlich hier da, ist die Impfung lang genug her und damit auch die Impfwirkung eingesetzt hat. Also ich glaube, wir sollten das sehr pragmatisch angehen. Jeder führt seinen Impfausweis, den gelben, mit, zumindest solange diese Pandemie noch andauert. Später können wir das wieder lockern, so wie man es vorher auch bei Auslandsreisen getan hat, wenn sie bestimmte Länder besucht haben. In Asien, in Afrika mussten sie bestimmte Impfungen nachweisen. Das haben sie durch ihren internationalen gelben Impfausweis getan. Das sollten wir jetzt auch machen. Trotzdem wünsche ich mir bei der Polizei dann entsprechend auch, oder bei den Ordnungsbehörden, das kann ja auch Ordnungsämter sein, dann auch Augenmaß bei diesen Kontrollen. Wir können natürlich auch über digitale Lösungen sprechen, aber wir haben ja mit dieser Corona-App wirklich schlechte Erfahrungen in Deutschland gemacht und mit ihrer Wirksamkeit. Also von daher würde ich mir dann doch eher auch im Sinne einer schnelleren Umsetzbarkeit die pragmatische Lösung wünschen, nämlich den gelben Impfausweis als Nachweis der Impfung. So sieht es im Übrigen auch die Verordnung vor.
Herr Henn, müsste es eine digitale, sicherere Lösung geben? Es gibt mittlerweile Meldungen schon von gefälschten Impfpässen, die kursieren.
Ja, der Anreiz, so etwas zu fälschen, ist natürlich groß und da wird es einiges an krimineller Energie dahinter geben. Es ist ja schon gewarnt worden, Jubelfotos von Impfpässen in die sozialen Medien hineinzustellen, weil sie dann zum Köder für Kriminelle werden könnten. Also da müssen wir natürlich aufpassen. In der jetzigen Übergangsphase ist der ganz normale klassische Impfpass sinnvoll. Und gerade wenn wir an Auslandsreisen denken, dann ist es natürlich notwendig, dass wir das, was ja auf dem Wege schon ist, auf der europäischen Ebene dann mit einer fälschungssicheren digitalen Lösung dann auf den Weg bekommen. Und ich hoffe, dass Deutschland da nicht zum europäischen Bremsklotz wird.
Frau Frick, ein neues Statussymbol, der Impfpass als besserer Reisepass?
Darauf wird es definitiv hinauslaufen und ich bin auch selbst gespannt, wie sich das, ich fürchte Chaos, aber wie sich das dann vielleicht mittelfristig darstellt, ob wirklich dann alle Staaten auch die jeweiligen Impfstoffe als solche akzeptieren. Also das ist alles noch nicht ausgemacht. Und wie dann hier auch international zwischenstaatlich diese Kooperationen aussehen, ich bin selbst da noch etwas besorgt oder ja, lass mich überraschen, aber es ist eine Herkulesaufgabe, das ist klar.
Eine Dosis Freiheit, der Streit um Grundrechte für Geimpfte, das ist unser Thema in diesem SWR2-Forum. Herr Henn, wer in welcher Reihenfolge geimpft werden sollte, dazu haben Sie mit dem Deutschen Ethikrat Empfehlungen geliefert. Mittlerweile, Sie haben es angesprochen, sind vielerorts die ersten Priorisierungsgruppen durch. Wir sind bei Prio Gruppe 3 angelangt, wie das so schön heißt, also 60- bis 70-jährige medizinisch vorbelastete Menschen, Feuerwehr, Polizei und Menschen aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Sind Sie zufrieden mit dieser Vorgehensweise oder würden Sie doch noch mal was korrigieren?
Die Grundlinien sind ja schon im vergangenen Jahr gezogen worden, nach dem Prinzip, diejenigen, die den Impfstoff am meisten brauchen, zuerst. Und damit waren und sind die medizinisch notwendigen Situationen und individuellen Lagen zu nennen, insbesondere das Alter. Das haben wir jetzt weitgehend durch. Und jetzt sollten wir uns eben als zweitletzten Schritt vor der kompletten Öffnung, und ich glaube, bis dato ist es doch auch in der öffentlichen Akzeptanz ganz gut gelaufen, eben dann soziale Gruppen vornehmen. Und da ist auch insbesondere an Menschen zu denken, die beruflich exponiert sind, Personal an der Supermarktkasse. Die müssen wir jetzt nach vorne nehmen, aber bitte mit möglichst wenig Bürokratie.
Ich fand es aber gerade ganz interessant, weil Sie schon davon gesprochen haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, beispielsweise auch die Türen aufzumachen für Studierende etwa, also jüngere Menschen.
Richtig. Richtig. Also ich stelle mir das ganz banal so vor, dass in Zukunft und mit der Öffnung AstraZeneca ist ja da schon mal noch die Tür ein Stück weiter aufzustoßen in den nächsten Tagen, dass jemand zum Hausarzt gehen kann, in Zukunft nicht nur mit einem Altersnachweis von 60 plus, sondern auch mit einem Studierendenausweis und dass das dann guten Gewissens und jeder einzelne Impfshot dient ja auch der Allgemeinheit, dann auf der hausärztlichen Ebene gemacht werden kann. Und dasselbe gilt dann auch für betriebsärztliche Stellen.
Ein sinnvolles Zeichen für die jüngere Generation, Herr Schlott?
Ja, auf jeden Fall. Gerade weil man eben die Schüler und Studierenden in dieser Pandemie wirklich oft vergessen hat. Und die Studierenden sind inzwischen im dritten Online-Semester. Das vierte Online-Semester steht möglicherweise im Wintersemester bevor. Also von daher, da muss es unbedingt ein Signal geben, eben auch wieder für Präsenzlehre an den Universitäten. Das finde ich das wäre ein gutes Signal, auch ein gutes gesellschaftliches Signal, eben zu sagen, die Solidarität, die ihr lange gezeigt habt gegenüber den vulnerablen Gruppen, wird jetzt auch ein Stück weit entlohnt, ein Stück weit kommen wir euch entgegen. Und das fände ich sehr gut. Ansonsten würde ich aber wirklich auch zum absoluten Pragmatismus raten, denn wir haben ja hier in Deutschland tatsächlich schon einen Impfstau gehabt mit vielen Impfstoffen. Impfstoffe mussten vernichtet werden, weil sie nicht mehr verimpft werden konnten. Viele lagen auf Lager, lagen auf Halde. Und da würde ich doch den Blick nach Israel weiten und sagen, ja, es ist richtig, eine Priorisierung zu machen. Aber wenn jetzt Impfstoffe überbleiben, wenn es absehbar ist am Nachmittag, viele haben ihre Impftermine nicht wahrgenommen, dann tatsächlich die Leute auch einzuladen, kommt bitte hierher. Auch das Prinzip Eigenverantwortung, das Prinzip Selbstengagement ein Stück weit zu stärken und zu sagen, kommt ihr her und wenn ihr geimpft werden wollt, dann könnt ihr das hier tun. Denn bei allem Neid ist es ja so, jeder Geimpfte und jede Geimpfte in diesem Land ist ja sozusagen ein gesellschaftlicher Beitrag hin zu mehr Normalisierung. Von daher sollten wir da den Neid tatsächlich zurückstellen. Ich kann das verstehen, das ist eine menschliche Regung. Aber wir sollten eben auch sehen, deshalb gibt es bei mir den Neid nicht, eben auch sehen, dass jeder Geimpfte, jede Geimpfte tatsächlich ein kleiner Schritt ist hin zur Normalisierung. Und von daher würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen Impfbürokratie abbauen, Herr Professor Henn hat es gerade schon angedeutet, und tatsächlich zu mehr Pragmatismus kommen und wieder vielleicht weniger deutsche Gründlichkeit und mehr deutsche Flexibilität auch hier in dieser Impfkampagne zeigen.
Ist schon ein bisschen mehr israelischer Pragmatismus in Europa angekommen, Frau Frick?
Das fürchte ich nicht. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen über die derzeitigen Impffortschritte, dann ist Israel bei 60% zweimal Geimpften. Also davon können wir nur träumen. Wir sind in Österreich und Deutschland knapp bei 10 oder 11. Also das heißt, wir stehen wirklich am Anfang dieser Kampagne, aber ich fände es ebenfalls zumindest als Symbol enorm wichtig, aus den bestehenden Kontingenten der Impfstoffe jetzt auch etwas für sehr, sehr junge Menschen zu reservieren, 16 bis 20, 25, um einfach dieses Signal zu senden. Wie auch schon erwähnt, ihr habt euch zurückgehalten, für andere zurückgenommen und es kommt ein Dank zurück. Also das ist unerlässlich, solche Gesten auch zu senden. Ich sehe es bei meinen Studierenden, die haben ein Jahr und mehr inzwischen wirklich verloren an Freizeit, an Lebensqualität und Gestaltung. Ich würde das ganz, ganz massiv unterstützen, auch hier diese Generation bewusst anzusprechen.
Und noch etwas kritischer wird es ja bei den unter 16-Jährigen. Also BioNTech hat jetzt zumindest mal in Aussicht gestellt, dass ein Impfstoff für 12- bis 16-Jährige ab dem Spätsommer zur Verfügung stehen könnte, zugelassen sein könnte. Nach wie vor ist es aber so, dass gerade kleine Kinder und auch jüngere Jugendliche auf das Impfen erstmal auf unbestimmte Zeit warten müssen. Was schätzen Sie, macht auch diese Impfentwicklung die Pandemie in gewisser Weise immer mehr zu einem Generationenkonflikt? Hier die geimpften Alten, da die darbenden Jungen?
Das ist eine ganz schwierige Frage, auch natürlich, weil die Frage der Sicherheit der Impfstoffe für junge Menschen eine besonders bedeutende ist und auch hier durchaus mit Geduld ja zu rechnen sein wird, dass man sich hier nicht vorschnell auf eine Ebene begibt und quasi die jungen Menschen kollektiven Zielen opfert. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und es bleibt aber offen, was bedeutet es für Familien zum Beispiel, die gerne gemeinsam verreisen oder in ein Hotel sich einchecken möchten. Die Kinder unter 16 Jugendlichen, die werden nach wie vor auf längere Zeit einfach ständig getestet werden müssen, solange diese Tests dort eben vorgeschrieben sind. Das ist schon nicht zu unterschätzen. Die Frage ist, kann man das ausgleichen durch andere Benefits? Kann man es ihnen irgendwie erleichtern? Da bin ich offen, da habe ich keine Vorschläge, aber ich finde, diese Frage ist enorm wichtig.
Herr Henn, haben Sie Vorschläge?
Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Das heißt, alle sind ja schon daran zu arbeiten. Ich ziehe mir jetzt den Schuh des mit Impfstoffen nicht ganz unerfahrenen Mediziners an. Es gibt überhaupt keine Gründe zu befürchten, real zu befürchten, dass es Probleme bei der Verträglichkeit der Impfstoffe auch für Kinder und Jugendliche geben wird. Es ist natürlich ein ethisches Prinzip für alle Medikamenten, auch Impfstoffzulassungen, sich in die jungen Altersgruppen, in den Studien von oben herab sozusagen hineinzutasten. In Kanada hat man jetzt aktuell schon die Zulassung für RNA-Impfstoffe ab dem 12. Lebensjahr. Bei der Europäischen Medikamentenagentur liegt der BioNTech-Antrag vor. Das wird jetzt ziemlich schnell weitergehen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir bis Herbst spätestens im Winter wirklich dann auch eine Zulassung quer durch alle Altersgruppen haben, was ja auch epidemiologisch wichtig ist. Und bis dahin müssen wir, Frau Frick hat es richtigerweise und auch richtigerweise bedauernd gesagt, müssen wir mit den Tests dann bei Familienurlauben für die Kleinen eben Vorlieb nehmen. Aber Kinder, gewöhnen sie sich doch schnell an solche Zustände. Also ich habe einen Enkelsohn, der ist 3 Jahre alt, der kennt die Welt gar nicht ohne Maske. Das ist irgendwie bedauerlich, aber auf der anderen Seite sind Kinder so flexibel, dass sie mit solchen Belastungen eben doch ganz gut fertig werden.
Herr Schlott, das Bundeskabinett hat auch beschlossen, ein Aufholprogramm aufzusetzen, mehr Geld für Nachhilfe und für soziale Maßnahmen, um die Corona-Langzeitfolgen von Kindern und Jugendlichen abzumildern. Reicht das?
Nein, das reicht überhaupt nicht. Das scheint mir auch eher als ein Feigenblatt in dieser ganzen Diskussion. Wir sind ja auch im Wahlkampf, das darf man nicht vergessen. Der erste Schritt müsste doch sein, jetzt den Schulunterricht wieder zu normalisieren. Dann brauchen wir auch keine Nachhilfemilliarden oder andere Diskussionen darüber. Ich will noch mal darauf hinweisen, der Sinn und Zweck einer Impfung ist ja, die Menschen vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen. Und ein schwerer Krankheitsverlauf ist bei Covid-19 ist bei Kindern extrem unwahrscheinlich. Er ist vorgekommen, richtig. Aber das sind wirklich eine Handvoll Fälle in Deutschland, wo es einen solchen schweren Krankheitsverlauf bei Kindern gab. Von daher sehe ich jetzt gar nicht so sehr den hohen Druck, Kinder unbedingt jetzt auch durchzuimpfen, um ihnen wieder eine Schulmöglichkeit zu ermöglichen. Es ging ja bei Kindern vor allen Dingen darum, dass sie eben nicht das Virus an ihre Großeltern, an andere Risikogruppen weitergeben. Sobald diese Risikogruppen geimpft sind und damit vor einem schweren Krankheitsverlauf zu einem hohen Prozentanteil tatsächlich geschützt sind und das Risiko für sie also nicht mehr so hoch ist, sollten wir Kindern auch wieder einen normalen Schulbesuch ermöglichen und nicht Milliarden in irgendwelche Programme stecken. Ich erinnere daran, dass bei dem Digitalisierungsprogramm für die Schulen 6,5 Milliarden Euro locker gemacht worden sind. Da sind wirklich ein Bruchteil davon ist erst abgerufen. Das sind ja auch immer große Bürokratien, die an sowas ranhängen, bevor solches Geld überhaupt erst wirkmächtig werden kann. Also von daher, ich bin dafür, möglichst den Schulbesuch so schnell wie möglich wieder zu normalisieren, auch aus sozialen Gründen im Übrigen. Und in den Kindern nicht mehr so eine große Gefahr für die ganze Pandemie zu sehen. Denn, ich wiederhole mich, Kinder sind vor schweren Krankheitsverläufen wirklich schon dadurch geschützt, dass sie eben ein sehr gut funktionierendes Immunsystem haben und das kaum vorgekommen ist.
Was da ja Frau Frick gerne mitschwingt bei dieser Frage nach Impfmöglichkeiten für die Kleinsten, ist ja auch die Ansicht oder zumindest die Hoffnung, dass wenn man beginnt, wirklich die Jüngsten zu impfen, dann beginnt man auch für künftige Generationen das Coronavirus auszurotten.
Das ist die Idee dahinter. Deswegen habe ich ja ein bisschen provokant formuliert, dass man hier quasi die Kinder für die Gemeinwohlziele opfert. Man opfert sie natürlich nicht. Das ist sehr überspitzt ausformuliert. Aber es geht in die Richtung dessen, was Herr Schlott gesagt hat. Das heißt, was haben die Kinder eigentlich für Interessen? Und natürlich kann man sagen, sie sind wahrscheinlich vor schweren Verläufen ohnehin schon ohne Impfung geschützt. Was ich mich schon als medizinische Laien, aber doch interessierte Philosophin frage, ist, was ist, wenn Kinder sich wiederholt mit diesem Virus in den nächsten Jahren infizieren? Also welche Gefahren gehen dort vielleicht für diese Kinder aus, die jetzt noch nicht sichtbar sind? Also ich würde schon sagen, eine Impfung für auch Kinder wäre toll, wenn sie wirklich entsprechend lange erprobt und sicher ist.
Also zunächst sollten wir ganz grundlegend erst mit Angeboten, dann mit Pflichten arbeiten. Ich muss epidemiologisch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Anders als bei den Pocken, bei denen das Virus nur bei Menschen vorgekommen ist, haben wir bei Corona ja auch, wie das dann so heißt, extrahumane Erregerreservoirs. Also auch in Tieren kommt das Virus vor. Wir werden es nicht komplett ausrotten können. Und von daher wird sich die Menschheit daran gewöhnen müssen, dann mit regelmäßigen Wiederimpfungen, das wird eine große Motivationsfrage sein, das Ganze dauerhaft unter Kontrolle zu halten. Von daher werden wir Motivation brauchen und die Frage einer Impfpflicht dann für Kinder ist nachgelagert. Aber Frau Frick, Sie haben völlig recht, wir müssen frühzeitig darüber nachdenken, wo wir da gesellschaftlich hinwollen.
Ja, ich kann das nur unterstützen und ergänzen. Natürlich muss es hier Geduld geben, bis diese Impfstoffe auch für Kinder zugelassen sind. Dann ist es aber Sache der Eltern zu entscheiden, ob ein Kind geimpft wird oder nicht. Auch wenn ich dazu sagen muss, das Infektionsschutzgesetz sieht eine Impfpflicht ausdrücklich vor in Paragraph 20. Das ist also schon möglich. Sie müsste nicht erst eingeführt werden, wenn es eine Notlage gibt, pandemischer Art. Von daher, die Möglichkeit ist da. Aber ich würde doch davon abraten und tatsächlich mehr auf die Eigenverantwortung Verantwortung der Menschen setzen und tatsächlich auch große Motivationen versuchen zu generieren.
Indem eine man kurze eben, Nachfrage, Herr Schlott, Entschuldigung, ja, ab wann ja. würde diese Impfpflicht greifen, die schon im Gesetz steht?
Wenn sie verordnet wird, das ist eine Verordnungsmöglichkeit. Das Gesetz sieht eine Verordnungsmöglichkeit vor. Das Bundesgesundheitsministerium kann Impfpflichten, das ist § 20 Absatz 6 und 7, Impfpflichten verabschieden. Das ist möglich, aber eben noch nicht, in diesem Fall noch nicht genutzt worden. Und die Politik sagt ja auch, dass sie eine Impfpflicht für Corona nicht möchte, sondern tatsächlich darauf setzen möchte, dass die Menschen eben auch aus Eigenverantwortung und auch Verantwortung für die Gesellschaft diese Impfung freiwillig annehmen.
Politiker wie Markus Söder haben aber auch schon mal öffentlich und laut über eine Impfpflicht zum Beispiel für Menschen in Pflegeberufen nachgedacht, weil da doch die Impfbereitschaft sich in Grenzen gehalten hat, phasenweise.
Das kann man diskutieren, das ist richtig. Und wie gesagt, das Gesetz sieht das vor. Ich würde aber weiter darauf setzen, und das ist eigentlich auch ein Stück, ja, wenn man sich die Impfgeschichte anguckt, des letzten Jahrhunderts ein Stück Entwicklung gewesen, dass der paternalistische Staat, der zunächst Impfpflichten definiert hat, 1874 mit einem Reichsimpfgesetz, dann immer weiter sozusagen diese Impfpflichten zurückgenommen hat im Laufe der Liberalisierungstendenzen in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich würde doch raten, auf diesem Pfad auch zu bleiben und dem Staat sozusagen die Verantwortung zu geben, diese Impfen bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass eine Logistik gibt, um Impfungen möglich zu machen, aber nicht den Staat, der Menschen dazu verpflichtet, diese Impfungen dann auch über sich ergehen zu lassen. Denn es ist ein körperlicher Eingriff, das dürfen wir nicht vergessen. Das Grundprinzip einer Schutzimpfung ist ja die bewusste Einführung von krankheitserregendem Material in ein gesundes Individuum. Und das betrifft natürlich den Artikel 2 unseres Grundgesetzes, nämlich die körperliche Unversehrtheit. Das sollten wir also immer im Blick behalten, dass ein staatlicher Zwang auch immer einen möglichen Verstoß gegen dieses Grundrecht darstellen kann.
Herr Henn, Sie haben, glaube ich, schon mal merklich aufgeatmet.
Ja, da bin ich jetzt nicht ganz Ihrer Meinung. Wir müssen da schon ein bisschen differenzieren. Also eine allgemeine Impfpflicht quer durch alle Bevölkerungsgruppen kommt nicht in Frage. Und da hat man über die letzten Jahre zum Beispiel im Zusammenhang mit Masernimpfungen auch im europäischen Vergleich die Erfahrung gemacht, dass eine staatliche Impfpflicht doch mit so vielen Schlupflöchern versehen ist, dass sie für die Allgemeinheit nicht greift. Für Kinder haben wir ja bereits, wenn sie in die Kita gehen wollen, ja schon eine gesetzliche Masernpflicht aus dem Masernschutzgesetz vom letzten Jahr. Aber was beruflich exponierte Gruppen angeht, möchte ich doch ein ethisches Argument anbringen. Es ist schon ein Unterschied, ob jemand aus der Allgemeinbevölkerung heraus sich einem Impfangebot gegenüber sieht oder aus einer selbst im Rahmen der Berufsfreiheit gewählten Lebensverpflichtung, sich um gefährdete Menschen zu kümmern. Da sehe ich schon eine höhere ethische Last, auch unangenehme Dinge an sich rankommen zu lassen. Also ich halte als letztes Mittel, nicht jetzt von Anfang an, aber wenn sich die Dinge in Pflegeberufen beispielsweise nicht bis zum Ende durchentwickeln im Sinne großer Impfakzeptanz, dann eine auf beispielsweise arbeitsvertraglicher Ebene gesetzte berufsbezogene Impfpflicht für durchaus diskutabel.
Frau Frick, wenn wir beobachten, was jetzt passiert oder aller Wahrscheinlichkeit nach vielleicht schon ab nächster Woche passieren wird, nämlich dass Geimpfte vielleicht wieder im Café sitzen, etwas freier in einen Laden gehen können, erleben wir nicht längst eine indirekte Impfpflicht?
Ja, wie das sich jetzt weiterentwickeln wird und ob wir Menschen anleiten können, sich impfen zu lassen, das werden wir sehen. Wie gesagt, wir werden vielleicht auch sehen, dass Menschen den Anreiz verspüren, sich einfach nicht mehr zu schützen, weil die Infektion entsprechend einen Genesenenausweis mit sich bringt. Bei jungen Menschen sehe ich diese Gefahr. Eine Impfpflicht, eine indirekte, wären die bisher jetzt in Deutschland diskutierten Erleichterungen in dieser Schutzausnahmeverordnung meines Erachtens nicht. Dafür sind zu viele oder Alternativen, eben Genesenenausweis und Tests da.
Wie sehen Sie das, Herr Schlott? Ich meine, die Tendenz ist schon eindeutig. Also beispielsweise in Norwegen, da soll es ab Juni Impfzertifikate geben. Damit hat man dann Zugang zu bestimmten Veranstaltungen, zu Konzerten, zu Restaurants, die anderen eben nicht. Und auch die EU erwägt ja einen europaweiten Impfpass, mit dem man dann auch wieder quarantänefrei reisen kann. Wer sich aus welchen Gründen auch immer nicht impft, der muss dann halt zu Hause bleiben. Erstmal.
Das ist richtig und das halte ich im Moment auch für ethisch, moralisch und auch politisch vertretbar. Aber das muss natürlich eine zeitlich befristete Ausnahmesituation bleiben, damit es eben keine Impfpflicht durch die Hintertür gibt. Wie Sie das eben genannt haben, das deutet sich an, ja richtig, aber wir leben in einer Pandemie, wir leben in einer nationalen Notlage, so wie vom Parlament definiert. Und in dieser Situation ist es tatsächlich meines Erachtens auch gerechtfertigt, Wie gesagt, zeitlich befristet, das halte ich für sehr wichtig. Sobald diese Notlage aufgehoben ist, müssen auch alle Impfnachweise sozusagen aus dem Alltag verschwinden. Was man natürlich nicht machen kann, und das ist interessant, das muss man sehen, wie sich das entwickelt. Man kann natürlich den Privatunternehmen, Hoteliers, Gastwirten und so weiter nicht vorschreiben, ob sie nicht doch darauf bestehen können, im Rahmen ihres Hausrechts einen Impfnachweis zu fordern. Aber auf jeden Fall sollten alle staatlich geführten Organisationen, alle staatlich geführten Unternehmen dann diesen Impfausweis hoffentlich im nächsten Jahr auch wieder obsolet werden lassen.
Glauben Sie, dass der so schnell Vergangenheit sein wird, Herr Henn?
Ich glaube es eher nicht. Das wird sich wohl verstetigen, davon ausgehend, dass uns das Virus wohl auf lange Zeit vielleicht dauerhaft begleiten wird. Vom Deutschen Ethikrat gibt es ja schon eine Positionierung zu genau dieser Fragestellung, dass sich die Juristen einig sind, und wenn 5 Juristen im Ethikrat oder auch sonst wo alle einer Meinung sind, dann ist das schon ziemlich wuchtig, dass eben im privatrechtlichen Bereich durchaus die Möglichkeit gegeben ist, auch aus der Berufsfreiheit, Gewerbefreiheit heraus, dass beispielsweise ein Fitnessstudio-Unternehmer sagt, ich möchte meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen und das durchaus auch als Werbeargument nehmen, dass in meine Einrichtung nur Geimpfte hineinkommen. Und ich glaube schon, dass sich das verstetigen wird, wenn jemand in Zukunft eben, obwohl ein Impfangebot besteht, und soweit sind wir ja noch nicht, dann nicht bereit ist, sich selbst und andere zu schützen, seinen Beitrag zu leisten, dann muss er eben damit rechnen, dass ihm bestimmte Möglichkeiten nicht offen bleiben. Aber darauf hat sich der Ethikrat festgelegt, basale Lebensvollzüge, also zum Beispiel beim einzigen Bäcker an Ort einkaufen zu können, mit der Bahn fahren zu können, die müssen auch für, aus welchen Gründen auch immer, sich nicht impfen lassen wollende frei bleiben. Also gewisse Einschränkungen wird es real geben und die mögen auch motivierend sein. Aber eine harte Diskriminierung, Ausschluss aus dem Leben, also das will der Staat nicht, das soll er auch nicht dürfen. Die Balance zu finden wird schwierig sein.
Klingt auch so, als würde es mit den Regeln im Alltag kompliziert bleiben.
Das mag durchaus sein, aber ich glaube, wir werden da Gewöhnungseffekte haben. Und persönliche Vermutung von mir, gerade der internationale Kontext, Stichwort Urlaubsreisen, den wir von Deutschland ja national überhaupt nicht kontrollieren können, wird eine ganz große Wirkmacht entfalten. Vor 3 Monaten war, glaube ich, die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin die erste, die gesagt hat, in unser Land wird künftig keiner mehr reinkommen, der nicht geimpft ist. Und das wird dann auch für populäre Reiseziele gelten und daran wird sich die Gesellschaft dann messen und sich darauf einrichten.
Das ist eine gute Vorlage, ein interessantes Stichwort für unseren abschließenden Aspekt in dieser Sendung. Der Streit um Grundrechte für Geimpfte ist das Thema in diesem SWR2-Forum. Frau Frick als Philosophin, wie verändert das unsere Gesellschaft? Also wenn die Möglichkeit, sich im öffentlichen Raum frei zu bewegen, davon abhängt, ob man nachweislich geimpft bzw. immun ist.
Wir betreten neues Terrain und wir müssen uns auch, glaube ich, darüber sehr klar aufklären, dass wir auf Eis gehen. Ja? Also ich hoffe, es hält. Wir wissen nicht, wie wir im Spätherbst dastehen, was das mit unserer Gesellschaft macht. Ich glaube aber auch, die Menschen können sich rasch an etwas gewöhnen, wenn sie den Sinn dahinter verstehen. Und ich glaube, dass wir derzeit mit solchen vorsichtigen Experimenten auch gut fahren können, wenn wir bereit sind, immer am Stand der Wissenschaft uns entlang zu orientieren. Und da ist, glaube ich, noch ein Punkt ganz konkret bei dieser Schutzausnahmeverordnung, der mir zumindest ein bisschen Unbehagen bereitet. Die genesenen Ausweise sollten für 6 Monate gültig sein, so ist es hier vorgesehen. Wie lange ein Impfausweis gilt, ist nicht festgehalten. Und da muss man eben auch noch auf die Forschung warten. Und deshalb glaube ich nicht, wie Herr Schlott, dass diese Frage sich bald erledigt. Ich glaube auch, wir werden langfristig mit diesen Zertifikaten leben müssen, solange das Virus bedrohlich bleibt.
Herr Schlott, nicht nur in der Querdenken-Bewegung kursiert der problematische Begriff von der Gesundheitsdiktatur.
Ja, den lehne ich ab, denn die haben wir nicht. Also unser Parlament beschäftigt sich ja mit dieser Verordnung. Ja, nicht. Die wird nicht von oben irgendwie herab dekretiert, sondern wird im Parlament diskutiert und mit einer Mehrheit verabschiedet. Also von daher hat das nichts mit Gesundheitsdiktatur zu tun. Aber wo wir aufpassen müssen, ist, dass wir unser Menschenbild fundamental verändern, nämlich dass wir davon ausgehen, dass jeder Mensch, dass jeder Staatsbürger, jede Staatsbürgerin, ob Kind, alt oder jung, ein Gefährder oder eine Gefährderin ist. Also, dass wir davon ausgehen, jeder kann das Virus übertragen, wenn er nicht geimpft ist oder wenn sie nicht geimpft ist. Und das finde ich eigentlich eher problematisch, dass wir da nochmal genau überlegen müssen, auch in philosophischer, auch in ethischer Hinsicht. Ist das wirklich das Menschenbild, mit dem wir leben wollen? Dass wir also davon ausgehen, jeder, der nicht geimpft ist, kann meine Gesundheit gefährden, ist unsolidarisch, ist egoistisch. Also da sollten wir auch nochmal genauer nachfragen. Es gibt ja Menschen, die wirklich auch ganz normale Motive haben, warum sie nicht zu einer Impfung gehen können, ja, aus gesundheitlichen Gründen. Also da sollten wir auch nicht neue Diskriminierungsfelder aufmachen gegen Minderheiten, die möglicherweise ganz schuldlos diese Impfung gar nicht über sich ergehen lassen können. Also von daher nochmal der Appell, in dieser Hinsicht nochmal genau zu überlegen, wollen wir das unserer Gesellschaft auch zumuten, dass wir davon ausgehen, dass alle gefährlich sein können, dass alle ein Virus übertragen können.
Das erscheint mir doch, also gerade als Philosophin, etwas hochgestochen. Also es geht hier nicht um Veränderungen von Menschenbildern. Es geht ja tatsächlich darum, dass wir es mit einem Krankheitserreger zu tun haben, der über die Luft übertragen wird. Das heißt, wirklich in den zwischenmenschlichen Räumen auch als Bedrohung tatsächlich existieren kann, wenn ihn jemand ausscheidet. Das ist eine ganz neue Situation für uns. Und natürlich ist es völlig richtig, Menschen, die unmaskiert, ungeimpft in Innenräumen atmen, als potenzielle Gefahr wahrzunehmen. Die einzige Möglichkeit, dass wir daran etwas ändern, sind die Impfungen, die Maßnahmen und ein ganz schnelles Bewältigen dieser Pandemie.
Also mein Menschenbild ist ein anderes. Ich nehme Menschen nicht zuallererst als Gefahr wahr, selbst wenn ich ihnen in Innenräumen begegne, sondern das ist erstmal ein Kommunikationspartner, eine Kommunikationspartnerin. Und da sollten wir unsere Menschlichkeit doch ein Stück weit auch nicht aufgeben, auch nicht im Angesicht eines solchen Virus, das ja in Krankenhäusern, das ja auf Intensivstationen behandelt werden kann. Also wir müssen auf lange Sicht dahin kommen, und das ist vielleicht, wäre vielleicht ein neues Thema, Corona auch als und Covid-19 als ein Lebensrisiko unter anderem zu akzeptieren.
Ja, also akzeptieren ist notwendig, heißt die Gefahr zu sehen, aber es ist natürlich aller Menschen gemeinsame Aufgabe, einer Gefahr, die man sieht, im Maße dessen zu begegnen, wie man es leisten kann. Wir müssen uns natürlich von der sozusagen Vollkasko-Mentalität der letzten Generationen verabschieden, wo jeder gedacht hat, ich komme ohne Risiko, ohne Mühen und ohne Gefährdung locker durch mein Leben durch. Jetzt haben wir eine objektive Gefahr, aber wenn man ein bisschen tiefer schaut, hat es das ja schon immer gegeben. Auch vor 5 Jahren konnte es sein, dass man im Theater neben jemandem gesessen hat, der eine offene Tuberkulose hat. Man hat es nicht gemerkt. Alles, was wir im Leben tun, ist nicht frei von Gefahren, aber da bin ich mit Frau Frick gemeinsam, dass wir die Gefahren, die wir sehen und denen wir aktiv begegnen können, die müssen wir auch benennen. Und wenn jemand dann unnötigerweise diese Gefahren dann noch auf andere projiziert, dann muss er sich dann auch zumindest mal Kritik gefallen lassen.
Abschließend in die Runde gefragt, wie ist Ihre Einschätzung? Ich würde das gerne aufgreifen. Stichwort das Leben als Risiko, der Versuch, das Risiko immer weiter zu mindern. Ist das eine dieser unsichtbaren Corona-Langzeitfolgen möglicherweise, also im Gegenüber nicht mehr nur den Mitmenschen, sondern eben auch den möglichen Gefährder zu sehen?
Die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft mit Risiken um, das ist die Frage, glaube ich, des Moments bzw. der nächsten Monate. Wir sollten, glaube ich, aus meiner Sicht nicht vergessen, dass diese Risiken sich auch dynamisch entwickeln. Wir sollten sie immer realistisch einschätzen und vor allem auch ehrlich kommunizieren. Denn auch wenn der Staat mir jetzt erlaubt, gewisse Dinge wieder zu tun, heißt es ja nicht, dass ich völlig unreflektiert ethisch dann alles mache, was ich gerade machen möchte. Ich sollte mir auch als bewusstes, eigenverantwortliches, mitverantwortliches Individuum immer die Frage stellen, was kann ich tun, ganz konkret jetzt, um die Menschen zu schützen, die noch nicht geimpft sind, obwohl sie sehr, sehr dringend darauf warten.
Ja, ich sehe tatsächlich, dass Corona unser Risikobewusstsein, auch unsere Risikotoleranz verändert hat. Das sehen Sie an dem Stopp der AstraZeneca-Impfung. Die Schutzwirkung der Impfung war doch sehr viel höher als das Risiko, an Impffolgen dazu erkranken. Und dennoch wurde diese Impfung in mehreren europäischen Ländern zum Teil ganz gestoppt, in Deutschland zumindest für ein, zwei Wochen, hat für große Verunsicherung gesorgt. Und da sehen Sie, dass unsere Risikotoleranz durch Corona doch sehr stark gesunken ist und dass generell wir dem Staat, glaube ich, eine große Wiederverantwortung zurückgegeben haben, doch bitte für unser aller Gesundheit in jeder Hinsicht zu sorgen.
Ja, ich glaube, wir alle haben ein Gefühl wieder gelernt, das eigentlich den Menschen innewohnt, nämlich die Verwundbarkeit. das Gefühl, dass Dinge auf uns zukommen können, denen wir nicht ausweichen können, mit denen wir nur begrenzt umgehen können. Und das kann in eine Entsolidarisierung einmünden, aber wir haben es doch gerade so im engeren sozialen Kontext, zum Beispiel im Umgang mit älteren Menschen in den letzten Monaten, auch positiv erlebt, dass daraus dann auch eine Solidarität, ein sich umeinander kümmern herauswachsen kann, und das sollten wir kultivieren.
Eine Dosis Freiheit. Der Streit um Grundrechte für Geimpfte, das war unser Thema in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Philosophin Marie-Louisa Frick, Professorin an der Universität Innsbruck, bei dem Historiker Dr. René Schlott in Berlin und bei dem Humangenetiker Wolfram Henn, Professor und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.